Ich muss mein Leben unter seine Herrschaft stellen, sodass es ihm gefällt. Das heißt, dass wir in dieser Stunde alle ansprechen wollen und dass in dieser Stunde es zunächst einmal darum geht, um die Frage der Herrschaft Jesu in unserem Leben. Jeder ist hier gemeint, wenn du ledig bist, wenn du verheiratet bist, wenn du Kind oder erwachsen oder jung oder alt, das spielt hier keine Rolle. Alle von uns sind irgendwo in einer Familiensituation. Und alle von uns haben einen Auftrag in dieser Welt. Aber wir können diesen Auftrag nicht wahrnehmen, wenn wir nicht richtig wandeln vor dem Herrn. Nun, ihr werdet gleich sehen, dass ich kein Künstler bin. Aber ich hoffe, dass es klar ist, was hier gemeint ist. Manche von euch kennen diese drei Kreise von Campus für Christus sehr wohl bekannt. Durch die mitteilbaren Konzepte, durch die vier geistlichen, die sogenannten vier geistlichen Gesetze oder wie sie auch heißen. Hier auf der linken Seite haben wir ein Leben unter der Herrschaft des eigenen Ichs. Da ist ein Thron in diesem linken Kreis. Und auf diesem Thron ist mein Ego. Ein Mensch, der unter seiner eigenen Herrschaft lebt, hat verschiedene Bereiche seines Lebens und diese Bereiche sind mehr oder weniger in einem Durcheinander und einem Chaos, wenn es unter eigener Herrschaft und unter eigener Regie lebt, gelebt wird. Jesus Christus ist außerhalb dieses Lebens. Dieser Mensch lebt für sich nach eigenem Gutdünken, nach eigener Kraft, nach eigener Ausrichtung. Dann begegnet Jesus Christus unser Leben und er kommt in uns hinein, übernimmt den Thron unseres Lebens. Da habe ich auch ein E vergessen. Unsere Persönlichkeit wird dabei nicht vernichtet, sondern entthront. Jesus übernimmt die Herrschaft unseres Wesens, unseres Lebens und beginnt durch uns zu wirken in Effektivität. Es ist nicht mehr ein Leben nach dem eigenen Ich, sondern ein Leben nach dem Plan Jesu. Ein Leben, das ihm gefallen soll. Ein Leben durch seine Vergebung und durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Er bestimmt, wohin. Er bestimmt, wie lang. Er bestimmt das Warum. Er bestimmt mein ganzes Sein, mein Wesen, mein Denken, mein Handeln und mein Reden. Das ist ein geistlicher Christ, ein Mensch, der unter der Führung und in und nach der Herrschaft Jesu lebt. Es gibt aber viele Christen, die in diesem Bereich hier nach dem dritten Kreis zu beschreiben sind. Sie sind wohl, wie es hier steht, das Kreuz ist innerhalb des Lebens. Christus ist wohl ihr Retter. Aber Paulus sprach sie an in 1. Korinther Kapitel 2. Ich wollte euch zu Geistlichen sprechen, aber ich konnte nicht, denn ihr wart nicht geistlich, sondern fleischlich. Wiedergeboren ja, aber sie lebten trotzdem noch einmal nach eigener Regie, in eigener Herrschaft. Diese Menschen haben eine Entscheidung zu treffen. Wenn du heute Nachmittag beschrieben werden kannst nach diesem dritten Kreis, wohl ist Christus dein Retter, du weißt um die Ausrichtung deines Lebens, du bist himmelgerichtet sozusagen, dein Leben geht auf den Himmel zu, aber dein Leben ist noch nach eigener Regie geführt. Geht es darum, dass du den Herrschaftswechsel noch einmal übernimmst? Und zwar, dass du Christus die Herrschaft deines Lebens übergibst. Ich habe bewusst mit 17 Jahren eine Entscheidung getroffen, die Herrschaft meines Lebens Christus abzutreten. Ich sollte davor sagen, mit 8 Jahren bin ich bewusst zum Glauben an Christus gekommen. Mit 17 habe ich die Frage meiner Zukunft ein für alle Mal geklärt, Herr, ich will für dich leben. Und mir war es schon mit 17 Jahren klar, wenn es in die Mission geht, wenn es in vollzeitlichen Dienst geht, wenn ich nachher im Dienst in einer Gemeinde stehe, das ist dem Herrn überlassen, aber Herr, ich will dir ganz dienen, völlig egal, ich stelle mich dir zur Verfügung und stehe dir zur Verfügung. Du bestimmst. Aber ich habe 1973 durch einen Strafzettel der Polizei erleben müssen und dann durch 2 und dann durch 3 Strafzettel der Polizei erleben müssen, dass mein Leben immer noch so sehr unter meiner eigenen, dickköpfigen, egoistischen Herrschaft stand. Ich war nämlich in Stuttgart auf dem Rückweg von einem Dienst der Verkündigung, interessanterweise, und habe manche Verkehrsvorschriften missachtet. Dann habe ich ein paar Wochen später, bekam ich einen Strafzettel. Ein Polizist hat mich dabei beobachtet, meine Kennnummer aufgeschrieben und mir einen freundlichen Brief zukommen lassen über meine Vergehen. Jesus Christus sprach mich an zu der Zeit durch diesen Strafzettel, denn ich wusste, ich fuhr zu schnell, ich fuhr unkorrekt und ich wusste, ich soll mein Leben unter seiner Regie stellen. Aber ich habe mich mehr und mehr als alles andere geärgert über diesen Strafzettel, zahlte die 30 oder 40 Mark und ließ es dabei. Ein paar Wochen später war ich auf dem Hinweg zu einem anderen Dienst. Ich fuhr 115 Stundenkilometer auf einer vierspurigen Stelle, wo aber 80 vorgeschrieben war. Und ich wurde dabei ertappt bei Radar und ein freundlicher Polizist hob mir die Hand und bot mir einen Parkplatz neben der Straße und hat dann nach meinem Beruf gefragt. Ich sagte, ich bin Pastor. Und seine zynische Bemerkung war, ach, auch die fahren mal schnell. Da habe ich mich geschämt für die Schande, die ich auf den Namen meines Herrn gebracht habe, dadurch, dass ich ein Leben geführt habe unter eigener Regie. Ein Leben nach eigenem Wohlwollen, was mein Fahrstil anbelangt. Ein paar Wochen später bekam ich einen dritten Strafzettel, insgesamt mehr als etwa 250 Mark Strafe in diesen drei Strafzetteln. Und dann fing ich an nachzudenken, wer regiert mein Leben? Ich war eigentlich mit diesem dritten Kreis zu beschreiben. Christus wohl in meinem Leben, ich habe wohl gepredigt und verkündigt, aber die Gaspedalfrage war eigentlich nach meinem Gutdünken bestimmt. Und ich habe mir gesagt, ich fahre halt so, dass ich mit meinem Auge in den Spiegel fahre und wenn ich nicht ertappt werde, dann ist nicht schlimm. Und erkannt dann, 1973, das ist eine grundsätzliche, unbiblische Haltung. Christus hat die staatliche Gewalt verordnet und ich muss nicht sündigen, um 80 zu fahren, wo 80 vorgeschrieben ist. Dabei missachte ich keine Gebote der Schrift und ich sehe diese Gesetzgebung als von Gott und sehe, dass meine Missachtung von der Geschwindigkeitsregelung eine Missachtung der Gebote Gottes ist. Ich sündige gegen Gott. Das habe ich bis dahin nicht so gecheckt. Ich fuhr eben nach dem, wie ich wollte. Und an dem Tag oder in den Monaten, nicht an dem Tag, aber in den Monaten, begann ich tief über mein Leben nachzudenken. Ich habe meine Sünde dem Herrn bekannt. Meine Frau war natürlich ein bisschen viel missgestimmt mit mir und wir haben viel darüber gesprochen, oft bis in die Nacht. Wo soll unser Leben hin? Diese Zeit der Züchtigung des Herrn war gut für mich, dass ich lernen konnte, mein Leben darf nicht unter meiner Herrschaft stehen. Und was ich gesagt habe, wiederholt gesagt habe in diesen Tagen, von dem abhängigen Leben, oder Hudson Taylor nannte es das ausgetauschte Leben, wo es nicht mehr mein Ich in der Herrschaft steht, sondern Christus allein in der Herrschaft meines Lebens steht, das ist das, was hier gemeint ist. Nicht mehr das, was ich will, sondern das, was er will. Wir sagen ja so leicht, dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Man bringt diese Worte so leicht über die Lippen, aber häufig ist die tiefe Herzensbedeutung nicht dahinter. Dein Wille geschehe in meinem Fahrstil. Dein Wille geschehe in meinem Umgang mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Dein Wille geschehe in meinem Umgang mit meinen Kindern. Dein Wille geschehe in meinem Umgang mit meinen Eltern. Und sein Wille ist gut. Er will nur das Beste für uns. Ende des Jahres 1973 hatte ich das Vorrecht, auf einer Tagung gewesen zu sein von Campus für Christus. Daher kommen diese drei Kreise. Und auf dieser Tagung lernte ich neu das kennen, was ich schon Jahre davor gehört hatte. Nämlich, dass Christus in meinem Leben dominant sein will. Ich bin dahin gegangen, ich dachte, vielleicht lerne ich das Geheimnis des christlichen Sieges. Und wisst ihr, Es ist ein offenes Geheimnis. Alle Leute, die ich gelesen habe über den Sieg in Christus, haben genau das Gleiche, nur mit vielleicht anderen Worten formuliert, gesagt. Das ausgetauschte Leben von Hudson Taylor, das Leben in der Abhängigkeit von Georg Müller, das Leben nach dem Willen Gottes, die andere Gottesmänner und Frauen der Vergangenheit und Gegenwart beschrieben haben, ist ein Leben unter seiner Herrschaft. Und das ist ein offenes Geheimnis des Sieges. Christus hat dieses Geheimnis nicht versteckt. Das Problem von Roger Pugh 1973 war, er wollte nach seinem eigenen Willen leben. Das Problem von uns allen ist, wir müssen unser Ich entthronen. Wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft und wollen irgendwo eine Tablette schlucken, was plötzliche Gesundheit gäbe. Wir wollen einen Knopf drucken und plötzlich alle Daten vor uns haben. Wir leben in der Knopfdruckzeit. Wir wollen schnell alles haben. Und wisst ihr was? Geistliche Reife kommt nicht schnell, sondern geistliche Reife ist ein Wachstumsprozess, wo wir die Herrschaft unseres Lebens abgeben und in der Ähnlichkeit Jesu wachsen. Jeder von uns ist gemeint, ledig, verheiratet, Mann, Frau, jung, alt, Kind, Vater, das ist völlig egal, was unser Stand und unsere Situation familienmäßig ist. Christus meint dich unter seiner Herrschaft. Und es ist die Frage zum Anfang heute Nachmittag, ob du bereit bist zu sagen, ich will deinen Geist durch mich regieren lassen und reden lassen unter deiner Herrschaft. Das ist die Hauptfrage von diesen Tagen. Wir brauchen eigentlich nicht allzu viel zu sagen über die Familie. Wenn Gottes Geist in uns regiert und wir die Liebe Jesu haben, wir finden den Weg über seine Liebe. Aber wir wollen lernen, unter seiner Herrschaft zu leben und dann durch seine Herrschaft in der Welt effektive Diener zu sein. Man kann dienen, man kann aktiv sein ohne Effektivität. Aber wenn Gottes Geist uns regiert, dann kommt die Effektivität unseres Dienstes, die Wirksamkeit, sodass Gott durch uns wirkt. Nicht wir reden, nicht wir tun, sondern er durch uns. Es ist die Frage, wer die Herrschaft deines Lebens hat. Wer sitzt an der Lenkstange deines Lebens? Wer hat das Lenkrad in der Hand? Wer führt und regiert deine Gedanken, das, was du liest, da, wohin du gehst, das, was du tust mit deiner Zeit? Wer entscheidet diese Dinge? Gibst du diese Dinge an den Herrn, dass er bestimmt, oder bestimmst du und dann bittest um eine Absegnung von dem Herrn? Die erste Frage des Nachmittags ist, wer regiert? Wenn er regiert, dann haben wir die Möglichkeit, wirksam zu sein, in dem Familienstand, in dem wir stehen. Das Zweite, was ich sagen möchte heute Nachmittag, geht um die unter uns, die im ledigen Zustand sind. Entweder waren sie nie verheiratet, warst du nie verheiratet, oder bist du verwitwet, oder bist geschieden. Und ich möchte bitten, dass wir 1. Korinther Kapitel 7 lesen. 1. Korinther Kapitel 7 gibt uns einen Aufschluss auch über diesen Stand des Verheiratetseins und des Ledigseins. Ich habe das erste Mal vor Jahren über die Familie gesprochen und gemerkt, dass ich auch die Ledigen übersehen hatte. Vor allem, weil sie mich angesprochen hatten. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, auch sie mit zu berücksichtigen, selbst wenn man über Familie spricht, denn sie kommen aus einer Familie auf jeden Fall. Sind Kinder von einer Familie und haben auch Dienstmöglichkeit in dieser Familie. In 1. Korinther 7, Vers 20 heißt es, jeder bleibe in dem Stand, darin er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Kannst du aber frei werden, so benutze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen auch der berufene Freie, ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte, Brüder. Es bleibe ein jeglicher vor Gott in dem Stand, worin er berufen worden ist. Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle und ist geteilt. So ist auch die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei am Leibe und am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern damit ihr in allem Anstand und ungeteiligt bei dem Herrn verharren könnt. Paulus sagt auch, Vers 25, betreffs der Jungfrauen, ich habe aber keinen Auftrag vom Herrn, ich gebe aber ein Gutachten als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein, so halte ich nun um der bevorstehenden Not willen es für richtig, dass es nämlich für einen Menschen gut sei, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Lösung. Bist du los von der Frau, so suche keine Frau. Paulus beschreibt hier den ledigen Zustand als einen von Gott gewollten Zustand für manche Personen. Bist du ledig heute? Das Erste, was die Schrift dazu sagt, ist, sag Ja zu diesem Weg Gottes für dich. Wir singen ja das Lied, sag Ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Es gibt Ledige unter uns, die auch damit abfinden müssen, ledig zu sein. Aber den Ledigen sagen wir Verheiratete, es gibt auch Verheiratete unter uns, die sich damit abfinden müssen, verheiratet zu sein. Denn es ist nicht immer leicht, verheiratet zu sein, genauso wie es nicht immer leicht ist, ledig zu sein. Es gibt Vorteile und Nachteile von beiden Situationen. Den Ledigen sagen wir ganz deutlich, wir als Verheiratete, dass dieser Text der Schrift vollkommen recht hat. Wir haben eine geteilte Haltung. Ich weiß das aus Erfahrung, wenn ich irgendwo hinfahre zum Dienst, alleine weg von der Familie, dann habe ich eigentlich keinen Anhang in dem Moment, wo ich 6 Wochen weg war von meiner Familie, habe ich tagsüber meine Zeit so eingeteilt, wie ich konnte, wie ich musste, nach den Bedürfnissen. Leute kommen, kann ich mit dir sprechen um 5? Gut, ich komme um 5. Kann ich um 7 kommen? Gut, komme um 7. Wir treffen uns dann weiter um 9. Und manchmal ging es um Mitternacht und dann am nächsten Morgen schon um 6 los mit manchen Gesprächen. Je nachdem. Ich war ungeteiligt und frei, meine Zeit so einzuteilen für den Dienst. Eine ledige Person ist auch beweglicher, was der Dienst anbelangt. Das ist ein Vorteil, der aus diesem Text kommt. Nutze diesen Vorteil aus, wenn du ledig bist, sei froh drüber und nutze das voll aus in deinem ledigen Zustand. Wenn du verheiratet bist, ist man nicht, da kann ich bezeugen, man ist nicht mehr so beweglich. Ich habe ja 4 Kinder. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir haben uns entschlossen zu dieser Verantwortung. Es ist ein guter Stand, aber es bringt Verantwortung mit sich. Daher sage ich auch den Ledigen heute, freue dich darüber, dass der Herr dich bis jetzt so gehalten hat als ledig und dass du diesen Stand bejahen kannst, indem du jetzt bis jetzt noch stehst oder vielleicht jetzt wieder stehst, wenn du geschieden oder verwitwet bist. Christus will, dass wir lernen, erstens ein Ja dazu zu sagen und zweitens zu dienen mit der Gabe, die er uns gegeben hat. Es gibt gute Dienstmöglichkeiten für Ledige. Und vielleicht wäre es mal gut, ich habe ein paar kurz mal angeschnitten, welche Dienstmöglichkeiten in der Gemeinde Jesu oder in der Welt als ledige Person können wir kurz mal aufzählen? Welche Dienstmöglichkeiten? Zählen wir kurz mal auf. Was denken wir? Gute, positive, offene Türen, weil man ledig ist. Gerade weil man ledig ist. Bitte? Okay, mehr Zeit, mehr Dienstzeit für den Herrn. Also eine Zeitfrage. Zweitens. Okay, Dienste, die mit Schichtarbeit zu tun haben. Zum Beispiel Krankenschwester oder so, die Schichtarbeit machen. Sie können dann sich abwechseln. Okay, noch was. Thank you. Okay, eine ledige Person kann, wie zum Beispiel eine Diakonisse, mit wenigen finanziellen Mitteln auch viel Zeit investieren in die Not anderer Menschen. Sehr wichtig. Was noch? Jawohl, in gefährlichen Aufträgen, wo es zum Beispiel verboten ist, das Wort zu verkündigen, da können Ledige, weil sie anhangslos sind, leichter hinein und gefährden nicht damit andere Personen. Freizeitarbeit, weil sie nicht abhängig sind von Schulferien, sehr wichtig. Sie können andere Ledige viel besser verstehen und können daher auch fundierte Gespräche führen mit diesen Leuten. Danke. Was noch? Ich denke dabei an eine Geschichte, die uns vielleicht allen mehr oder weniger bekannt ist, von der Ermordung der 5 Missionarsmänner in Ecuador und von den Auca-Indianern in den 50er Jahren. Und ihr wisst ja von den wieder freigestellten Frauen, von den ledigen Frauen, die nicht mehr Männer hatten. Und sie zogen als Frauen zu den Auca-Indianern. Ledig. Manche hatten Kinder. Aber sie haben dann weil sie anhangslos waren, haben sie eine Freiheit gehabt und man hat später festgestellt, weil die Männer zuerst kamen, haben die Aukas eine Bedrohung darin verstanden. Und als die Frauen dann kamen, vergebend mit der Liebe Jesu, wurde das Evangelium glaubwürdigerweise von den Frauen angenommen. Und heute steht eine gläubige Gemeinde von Christen unter den Auca-Indianern. Hauptsächlich, weil diese ledigen Frauen gingen zu den Auca-Indianern. Preist den Herrn. Anhangslos, frei. Und konnten vergebend das Evangelium hineintragen. Alle Achtung davor. Jahre später durfte ich auch die Frau von Marge Saint, durfte ich kennenlernen in Deutschland, die hier zu Besuch war. Und das Buch Dschungelpilot, wer hat das gelesen? Dschungelpilot. Jemand. Also ich empfehle das herzlichst. Als ein gutes Buch, auch im Schatten des Allmächtigen von Elizabeth Elliot, ist vielleicht manchen bekannt. Ich empfehle die Bücher, die geschrieben wurden über dieses Ereignis, herzlich als Bücher von Frauen Gottes, die Gott gebraucht hat in einer Zeit, wo sie anhangslos waren wieder und wo Gott sie dann hineingesandt hat, um einen Stamm von Menschenfressern zu Jesus Christus zu bringen. Danke. Zunächst einmal ja, aber ich spreche ja von dem widerledigen Zustand in diesem Moment. Und weil sie eben anhangslos waren wieder und die Sprache hatten und auch einen besonderen Auftrag darin sahen, den Mördern ihrer Männer das Evangelium zu bringen, hatten sie eine offene Tür, die keine anderen Personen dieser Welt hatten. Es gibt auch im ledigen Zustand eben offene Türen, die niemand sonst hat. Kauf diese Türen aus. Um die Verkündigung der Verkündigung des Evangeliums willen. Ja. Okay, ledige Personen sind wohl alleine, aber sollten nicht so im Einzelgänger-Christentum leben. Wir sprachen hier von Ledigen, die anhangslos sind, meinetwegen Diakonissen, aber sie stehen meistens in einer Gruppe, in einem Team zusammen. Ein Team von Ledigen ist natürlich auch anders als ein Team von Verheirateten. Denn das Team von Verheirateten, jedes verheiratete Paar hat auch eine Aufgabe außerhalb vom Team. Aber ein Team von Ledigen ist ein Team von Leuten, die nur die Aufgabe vom Team mehr oder weniger um sich hat. Sie brauchen aber trotzdem die Gemeinschaft in einem Team eingebettet, auch wenn sie ledig sind. Ich halte es für sehr wichtig, dass man nicht einfach so im Einzelgänger-Christentum dem Herrn dient. Das sollte hier nicht durchkommen, auf keinen Fall. Sondern sie sollten sich koppeln mit anderen Christen, selbst wenn sie auch nicht verheiratet sind, und den Dienst dort tun? Zwei Fragen hierhin. Nun, was vollkommen stimmt, Paulus hat gewusst um diese kurze Zeit und auch um die Notwendigkeit, die Welt heute zu retten, und der Sendebefehl war anders im Alten Testament, das stimmt. Nur, man merke wohl, bei Paulus, wenn man durch die Apostelgeschichte liest, mindestens 10 verschiedene Teams, die gebildet wurden in der apostolischen Zeit. Und wir wissen auch um die Notwendigkeit von Teamarbeit. Aber wir sprechen hier von ledig sein und verheiratet sein und nicht unbedingt von Team oder Nicht-Team. Und ich denke, man soll hier unterscheiden, ledig sein, okay, in der Gemeinde Jesu, um der bevorstehenden Not willen, also um der Trübsalszeit, 1. Korinther 7, und auch um der großen Aufgabe willen, ist es problemlos, dem Herrn zu dienen, auch im ledigen Zustand, eben wegen dieser zwei genannten Dinge. Hinten zunächst einmal. Ich preise den Herrn für jeden, der alleine gehen kann und auch stehen bleibt. Wir waren aus 7 Jahren alleine als Ehepaar in unserem Dienst in Stuttgart. Wenn ich es zu wiederholen hätte, würde ich es nie wieder tun. Sage ich ganz offen. 7 Jahre war eine lange Zeit, als Ehepaar ganz alleine zu dienen, ohne Team. Aber der Herr bewahrte uns. Der Herr segnet auch diesen alleinstehenden Bruder, der irgendwo hingeht in einer Großstadt und das Evangelium verkündigt. Und ich bin dankbar für die Gnade des Herrn, die auch durch alleinstehende Diener, manche mutige Diener, die gehen. Und vielleicht sind sie auch bahnbrechende. Aber die Frage stellt sich, wie wäre es, wenn er sagen würde als Paulus, ich nehme einen Timotheus mit und schule ihn und wir arbeiten zusammen. Denn Paulus ging auch oft und er nahm Teams mit sich. Er diente, verkündigte, aber andere haben die Nacharbeit gemacht und die Jüngerschaftsschulung gemacht und haben auch die Gemeinde geformt. Könnte es nicht sein, dass manche, die Einzelgängertum praktizieren in ihrem Dienst, noch viel effektiver wären, wenn sie sagen würden, ich multipliziere meine Effektivität, indem ich ein paar Leute mitnehme? Nichts dagegen, dass das Evangelium von Einzelgängern verkündigt wird. Ich preise den Herrn, dass es so gemacht wird. Meine Frage ist, ob nicht mehr Effektivität rauskommen würde durch die Mitarbeit mit anderen. Ja. Also eine ledige Person muss nicht fallen, und vor allem möchte ich hier unterstreichen noch einmal die Notwendigkeit, eingebettet zu sein in einer geistlichen Gemeinschaft, gute Gemeinde und geistliche Gemeinschaft, aber von da aus, von diesem Fundament aus, die ledige Person hat gute Dienstmöglichkeiten und, wie gesagt, muss nicht unbedingt auf die Nase fallen, nur weil sie ledig ist. In dem Fall sagt auch Paulus, die ledige Person kann sich allein dem Herrn widmen und hat den Herrn als ihren Ehemann sozusagen. Und ich kann das bekennen von meiner Mutter, die jetzt über 70 ist und sie ist verwitwet. Man würde sagen, gut, sie könnte wieder heiraten. Ich würde ihr das gönnen, wenn der Herr so führen würde. Aber ich denke nicht, dass es dazu kommt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, in dieser Zeit genügt sie sich an dem Herrn, weil sie keinen Ehemann hat. 49 Jahre der Ehe, gute Jahre. Aber jetzt im neuledigen Zustand, wo sie alleine steht, dient sie dem Herrn auch so. Und wir persönlich staunen darüber, wie sie dem Herrn dient in diesem jetzigen Zustand. Natürlich im Rahmen der Gemeinde. Sie tut viele Dienste innerhalb des Kreises der Gemeinde mit der Unterstützung anderer Christen. Es ist vielleicht ein heißes Eisen für manche, aber ich möchte es nicht so gesehen haben. Ich sehe es nicht als problematisch. Der Herr segnet den einen sowohl als auch den anderen Stand und bewahrt die einen sowohl als auch die anderen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir sehen dürfen, wir dürfen uns gegenseitig dem Herrn anbefehlen. Vor allem möchte ich uns davor hüten und warnen, dass wir irgendeine Wertschätzung oder irgendwelche Bemerkungen fallen lassen über die Stellen, über den niedrigen Stellenwert oder was weiß ich, von ledigen Personen. Ohne den Dienst von ledigen Personen wäre eigentlich viel in der Mission überhaupt nicht denkbar gewesen. Vor allem den Dienst von manchen ledigen Frauen. Wir hätten nicht einen Bruchteil erlebt in der Weltmission, wenn es nicht um ihren Dienst gewesen wäre. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich denke, wir sind alle zu Dank verpflichtet für das, was geschehen ist, durch den Dienst von alleinstehenden Menschen, die ihr Leben dem Herrn geopfert und gewidmet haben und auch den Dienst an anderen Menschen. Die Frage bei Ehepaaren, der dritte Bereich, also zunächst einmal die Fülle des Geistes, dann ein Wort an die Ledigen, drittens ein Wort an die Ehepaare unter uns. Ich denke, das, was wir gehört haben in diesen Tagen über das Eheleben, sollte hier im Mittelpunkt gestellt werden. Regle deine Beziehung zu deinem Ehepartner. Dass an der Beziehung nicht ständig gearbeitet werden muss, dass man hat, um zu geben. Vor ein paar Jahren war ich auch in diesen vorehelichen Seelsorgegesprächen. Übrigens, irgendwo gibt es ein paar Umschläge, die vorbereitet werden können, wenn du gerade die Unterlagen für voreheliche Seelsorge haben möchtest. Wir zirkulieren Umschläge. Schreibe bitte deine Anschrift drauf und ich schicke es euch dann nächste Woche zu. Dann brauche ich nicht die Umschläge selber zu adressieren und ihr könnt sie bekommen. Ich wäre dankbar, wenn vielleicht eine Mark dazugelegt werden könnte für die Portokosten und damit hat sich's. Aber in dieser Zeit, als ich vielleicht 5 oder 6 Hochzeiten hatte in einem Jahr, da stöhnte ich 12 Stunden mit jedem Paar und 6 Hochzeiten innerhalb von vielleicht 8 Wochen. Und dann die Vorbereitung dazu. Ich habe gedacht, oh Herr, Montagnachmittag um 15 Uhr ein Gespräch von 2 Stunden mit einem Paar. Dann um 19 Uhr Montagabend ein Gespräch mit einem anderen Paar. Und ich wusste nicht, war ich im zweiten Gespräch mit dem ersten Paar und im dritten Gespräch mit dem zweiten Paar. Und wo war ich? Ich habe den Paaren immer gesagt, haltet euch ihr fest, wo wir aufgehört haben, so dass wir beim nächsten Gespräch da beginnen können, wo wir aufgehört haben. Ich habe es nicht behalten können, von Gespräch zu Gespräch. Es waren so viele und ich war ermüdet. Bis ich mich hingesetzt habe und mir gesagt habe, halt mal. Eine gesunde biblische Gemeinde besteht aus gesunden biblischen Paaren. Die Familie ist die Kleinzelle der Gemeinde. Ist die Gemeinde gesund in den Zellen, dann ist der Organismus gesund. Und der Grund, warum so viele Gemeinden heute krank sind, ist, dass die Ehen krank sind, von oben bis unten. Ich habe neulich die Frage gestellt, von 100 Paaren in einer Gemeinde, die ihr kennt, wie viele an der Zahl würdet ihr als gute Gemeinden, meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 10, Qualität 10 sehr hoch, wie viele hätten die Qualität 8 bis 10? Da kam die Antwort, weniger als 5 Paare von 100. Schade. Tragisch. Von einer Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird, dass man so ein Urteil sagen muss über die schlechte Ehequalität. Und ich garantiere euch, wenn die Qualität der Ehe nicht stimmt, dann ist die Qualität des Dienstes nach außen hin auch genauso gering. Die Wirksamkeit der Familie in der Welt ist sehr gering. Daher für die Ehen unter uns ist meine Ermutigung, meine Ermahnung, ich möchte das einschärfen mit allem, was ich kann. Bringe deine Ehe in Ordnung. Durch diese jungen Paare und die Gespräche mit diesen jungen Paaren haben wir das tatsächlich entdeckt. Sie wurden gesund an ihrer Beziehung zueinander. Sie heirateten und wie das häufig der Fall ist, die jungen Paare kriegen vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde mit dem Pfarrer oder Pastor vorehelich und man spricht da über die Trauzeremonie und über nichts anderes. Ein paar Worte werden vielleicht gewechselt und ein kurzes Gebet, dass der Herr diese Beziehung segnen möge. Aber sonst keine Vorbereitung. Und sie heiraten uns für die ersten 2 Jahre, da sieht man sie überhaupt nicht im Gottesdienst. Oder vielleicht für 4 Jahre oder 5 Jahre. Und man fragt ein bisschen nach und dann stellt man fest, an der Beziehung hapert es hinten und vorne. Ständig zerstritten. Sie verstehen nicht die Welt mehr und sie wissen nicht warum. Es braucht Jahre manchmal, bis sie zurechtkommen. Und in diesen Jahren ist ihr Dienst für die Gemeinde verloren gegangen. Ihr Dienst in der Welt ist verloren gegangen, weil sie nur mit sich selber beschäftigt sind. Und daher möchte ich ermutigen, bring eure Ehesituation unter die Herrschaft Jesu in Ordnung, sodass Christus die Herrschaft hat und Liebe funktioniert zwischen euch als Paar. Dass die Liebe herrscht und deutlich und täglich und regelmäßig zum Ausdruck gebracht wird und gebracht werden kann. Und dann ladet andere mit ein und motiviert sie auch mitzukommen in dem Dienst, in der Liebe an der Welt. Ich denke dabei an die Vorteile, die Eheleute haben als Dienst. Und wenn wir auch vorhin gesprochen haben von den Vorteilen des Dienstes bei Ledigen, können wir vielleicht kurz in Austausch kommen über die Vorteile, die ein Ehepaar hat in einem Dienst. Dass wir kurz mal einige Gedankenanregungen geben. Was sehen wir als die Vorteile des Dienstes an der Welt, die Eheleute haben? Was denken wir? Ja. Okay, Sie haben die Möglichkeit, jemanden aufzunehmen in die Geborgenheit von Ihrer Familie und Sie zu unterbringen, Sie dort zu beherbergen für eine Zeit lang, vielleicht für längere Zeit. Okay, Eheberatung an anderen in ihren Ehen, weil man eben von, wie bei ledigem Zustand, auch bei Ehezustand, man auch davon ausgehen kann, was man mit dem Herrn in der eigenen Ehe erlebt und erfahren hat. Jawohl, durch Kinder hat man sehr schnell Kontakt zu Nachbarn, zu Leuten vom Kindergarten, die anderen Eltern, die Leute vom Elternabend in der Schule und sonstige Möglichkeiten über die Kinder. Man braucht manchmal nur auf der Straße zu laufen. Da laufen die Leute auf einem zu, um mit dem Kind zu sprechen. Und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Ganz lustige Dinge geschehen manchmal mit Kindern. Was noch? Vorteile des Dienstes an der Welt, weil man verheiratet ist. Okay, ich habe die Möglichkeit, auch anders weiterzugeben aus dem Hintergrund des Verheiratetseins. Was noch? Okay, ich habe eine ganz andere Situation, weil ich Leute in eine Familie einladen kann. Gib bitte eine Illustration, was ein Ledige nicht machen kann, eine ledige Person, wo Verheiratete das machen können, ohne Problem. Wir können ledige Frauen zu uns einladen, ohne Problem. Warum? Weil meine Frau da ist. Ich kann sagen, kommt zu uns zum Abendessen oder sonst was und da ist meine Frau da. Aber eine ledige Frau kann nicht ledige Männer zu sich einladen, es sei denn, sie vielleicht noch ein Ehepaar oder andere dazu einlädt und dann ihnen die Möglichkeit gibt zur Gemeinschaft. Aber die Situation, die Zusammenstellung von einer solchen Einlademöglichkeit und Dienst sieht anders aus bei einer Familie und kann anders aussehen, vor allem bei ledigen Personen. Was noch? Ja, wegen des verheirateten Zustandes habe ich auch eine andere Ausstrahlung von meinem Vertrauen her. Die Leute wissen, ich bin verheiratet und können auch vielleicht andere Dinge mir anvertrauen, eben weil ich verheiratet bin. Ich möchte anregen, darüber nachzudenken, über die Vorteile beider Situationen. Es gibt natürlich Begrenzungen. Ehepaare haben eventuell nicht unbedingt die Wirksamkeit in manchen Situationen bei Ledigen, die sie haben, eventuell bei anderen Paaren. Es gibt gewisse Begrenzungen in beiden Situationen und Vorteile. Und ich möchte die Vorteile hervorheben als das, was uns vor Augen sein soll, wenn wir merken, wir als verheiratete Menschen haben die Möglichkeit zum Dienst. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere Familie einsetzen in den Dienst. Als meine Frau und ich heirateten, haben wir gewusst, wir wollen ein offenes Haus haben. Wir wollen Leute einladen. Wir haben ein Gästebuch zu Hause, das die Leute unterschreiben, wenn sie kommen. Und es ist nicht ein Gästebuch, wo jemand eine ganze Seite unterschreibt, sondern eine Zeile. Name, Tag, Name, Anschrift, Tag und so weiter, so dass sie nur ihre Unterschrift geleistet haben, dass sie mal da waren, dass wir einfach festhalten, wer da war. Und wir haben schon ein Gästebuch voll und ein zweites Gästebuch fast voll und wir haben mindestens die Hälfte der Leute übersehen. Wir haben vergessen, das Gästebuch mal auszulegen. Es kommen manche Wochen, wo wir vielleicht 10 oder 20 verschiedene Personen bei uns am Tisch haben zu essen, in einer Woche. Das kommt häufig vor. Und dann geht vielleicht eine Woche vorbei, wo kaum jemand kommt. Aber wir haben im Laufe der Jahre gemerkt, wie wunderbar es ist, ein offenes Haus zu haben für andere Leute. Und ich lobe nochmals öffentlich meine Frau an dieser Stelle, dass ich dankbar bin, wo ich gewusst habe, es ist jemand bei mir im Büro, vielleicht kurz vor dem Mittagessen zum Seelsorgegespräch. Und dann sage ich, was machst du zum Mittagessen? Ja, ich gehe vielleicht irgendwo in ein Lokal. Ich sage, komm mal zu uns zum Mittagessen. 10 Minuten vor Mittagszeit und ich laufe einfach durch die Tür mit 2 Personen. Ich sage, Schatz, wir haben 2 Personen zum Mittagessen. Ohne dass sie gleich durch die Luft geht, sieht meine Frau das als ihre Dienstunterstützung und du, ich kann das nicht genug loben. Nun, ich bin dankbar, dass es nicht häufig vorkommen musste, dass ich ohne Anmeldung kam. Ich konnte meistens telefonieren oder durchmelden, ich bringe ein paar Leute, dass sie vielleicht noch ein bisschen mit auf den Tisch bringen konnte. Aber manchmal war das durch die Umstände nicht mehr möglich und ich habe gewusst, wie meine Frau reagiert, denn sie ist voll eingestiegen mit mir in dem Dienst und sagte damals bei der Heirat, ich bin voll dabei, du kannst mit mir rechnen. Und es ist sagenhaft, wenn man so in der Ehe zusammenarbeiten kann in dem Dienst. Ich denke dabei an eine Situation, die wir neulich hatten. Wir waren in den USA, und wir hörten von einer jungen Frau, die weggehen musste von ihrem Mann, weil er sie geschlagen hatte. Und wir haben gesagt, unsere Wohnung steht leer. Und sie hat dann eine Wohnung bekommen, aber sie war dann ziemlich lang in der Wartung oder im Warten auf diese Wohnung. Und als ich dann zurückkam von den USA, wohnte sie schon 3 Wochen bei meiner Frau. Und dann, als ich zurückkam, war sie noch weitere 6 Wochen mit uns, mit ihren 2 kleinen Töchtern. Das ist eine Bereicherung für unsere Familie, jemand mit uns zu haben. Die Bereicherung, die wir haben als Familie, dass andere Leute mit aufgenommen werden können. Und wie Friedel das so gut gesagt hat, die Kinder lernen uns. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Familie sehen oder unsere Wohnung sehen als Dienstwerkzeug für den Herrn an einer anonymen Gesellschaft, wo Leute Menschen brauchen. Sie brauchen gerade dich und gerade mich mit der Gabe, die der Herr uns gegeben hat. Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen. Und es ist eine Frage, die mehrmals an mich herangetragen wurde und vielleicht von sehr großer Aktualität sein könnte für uns hier. Was ist wichtiger? Der Dienst in der Gemeinde oder der Dienst in der Familie? Kommt die Familie zuerst oder der Dienst zuerst? Und ich denke, die Bibel hat hier nicht geschwiegen über diesen Punkt. Ich habe 2 Bibelstellen, mit denen ich arbeiten will in diesen nächsten Minuten. Zunächst einmal 1. Timotheus 3, die Verse 4 und 5. Die Bibel hat nicht geschwiegen und auch die Erfahrung hat nicht geschwiegen über diesen Punkt. 1. Timotheus Kapitel 3. Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseheramt, einem Ältestenamt in einer Gemeinde trachtet, der begehrt eine schöne Wirksamkeit.
Nun soll aber ein Aufseher untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, lehrtüchtig, kein Trinker, kein Raufbold, sondern gelinde, nicht händelsüchtig, nicht habsüchtig, einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Mir ist diese Bibelstelle, weil es auch mich betrifft. Ich bin anerkannt als ein Ältester in einer Gemeinde und stehe seit über 20 Jahren meines Lebens in dem Dienst eines Ältesten in einer Gemeinde. Mir ist diese Bibelstelle treffend. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass die Wahrheit dieses Textes ist, zunächst einmal musste es damals am Anfang und muss durchgehend durch meinen Dienst in meiner Familie zuerst stimmen. Wenn es nicht stimmt in meiner Familie, die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit meines Dienstes wird schwer beeinträchtigt werden nach außen hin. Die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit des Dienstes von einem Mann, dessen Familie in Ordnung ist, wird schwer unterstrichen und untermauert und getragen nach außen hin. Wenn aber seine Familie zum Beispiel nicht im Glauben steht, seine Kinder den Weg des Glaubens nicht gehen, wie soll er dann ein wirksames Zeugnis nach außen hin tragen über den Dienst, über Jesus Christus, auch in der Gemeinde und in der Welt? 1. Timotheus 3 sagt, dass die Voraussetzung für die Zulassung zum Ältestenamt zunächst einmal ist, dass seine Familie in Ordnung ist. Also, dass die Familie die Basis ist. Zuerst kam die Familie, vor dem der Dienst in der Gemeinde groß wurde. Zunächst einmal war und ist die Familie die Basis für den Dienst draußen, für den Auftrag am Mission, für das Werk am Missionsauftrag. Eine zweite Bibelstelle ist in Apostelgeschichte Kapitel 20. In Apostelgeschichte Kapitel 20 spricht Paulus an die Ältesten in Ephesus, als er auf der Durchreise ist. Er holt sie zu sich und die Ältesten kommen nach Milet von Ephesus, einige Kilometer entfernt. Und Paulus sagt Folgendes in Vers 25, um den Zusammenhang ein bisschen besser zu sehen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei welchem ich umhergezogen bin und das Reich Gottes gepredigt habe, darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts zurückbehalten, dass ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hätte. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. So habt nun Acht zuerst auf euch selbst und dann zweitens auf die Gemeinde. Es ist mir offensichtlich vom Text der Schrift durch die Reihenfolge der Ermahnung, dass ich zunächst einmal zu schauen habe, dass es bei mir in der Familie stimmt, sonst kann ich meine Aufgabe nicht wahrnehmen in der Gemeinde. Und ich höre schon ab und zu Stimmen von Leuten, die sagen, wenn ein Mann ein Ältester ist, kommt die Gemeinde an erste Stelle und dann die Familie. Ich glaube, das ist ein falsches Denken. Es ist nicht ein Gemeinde und Familie getrennt oder hier oder da Priorität, sondern aus der gesunden Familie in den Dienst der Gemeinde. Das heißt dann, alle beide gelten. Alle beide sind dran. Und ich weiß jetzt von einer Situation in den Vereinigten Staaten, von vielen jungen Paaren, sie wollen in den Dienst des Herrn gehen und sie sagen, zuerst meine Familie, Family first. Und man findet sie kaum bei Gemeindeanlässen. Sie sind kaum auffindbar, wenn es um Aktivitäten der Gemeinde geht, wenn es um Dienste geht. Sie sagen, ich muss mich kümmern um meine Familie. Nun, sie haben nicht gelernt, die Familie mitzunehmen in den Dienst. Mitzunehmen in die Aufgabe, in die sie hineingestellt wurden, auch in der Gemeinde. Sie versuchen, beide zu trennen. Und das, was Friedel gesagt hat, so wohlweislich, wenn man sie mitnimmt in den Dienst, ist es beides da. Und ich denke, es ist nicht das eine auf Kosten des anderen, im Gegenteil, die gesunde Mischung der beiden, sodass eine gesunde Familie erhalten bleiben kann und daraus auch die gesunde, wirksame Dienste in der Gemeinde geschehen können. Im Laufe der Jahre, der 20 Jahre unseres Dienstes in Deutschland, haben wir ständig gerungen und gekämpft, um hier die Ausgewogenheit zu wahren in unsere Ehe und Familie. Ihr kennt ja die Geschichte, wir haben 4 Kinder und sie groß zu erziehen, das braucht Zeit. Ich bin ein, man sagt im Englischen dazu, ein Workaholic. Ein Alkoholiker ist bekannt, ein Arbeiterholiker ist vielleicht auch bekannt. Ein Workaholic. Ich arbeite gern. Ich arbeite viel. Und die Gefahr bei mir war, ständig zu wenig Zeit meiner Familie zu widmen. Aber ich habe ständig die Notwendigkeit gesehen. 60, 70 Arbeitsstunden pro Woche sind gang und gäbe. Das ist das Normale in unserer Familie. Und meine Frau auch. Wir beide arbeiten gern und arbeiten schwer im Dienst. Und wir freuen uns über diese Dienstmöglichkeiten. Aber wir wissen auch um die Notwendigkeit des Familienlebens und der Pflege unserer Beziehung zueinander und zu unseren Kindern. Wir haben dann Zeit gehabt über Ostern. Wir gingen dann in die Berge und wir haben abschalten können. Von allem abgeschaltet und nur Zeit für uns gehabt. Das ist mal notwendig. Wir haben auch freie Tage eingesetzt in unserem Terminplan, dass wir Zeit haben als Familie füreinander. Wir suchen dann, wie gesagt, auch regelmäßig zu Hause die Mahlzeiten einzuhalten. Ich im Dienst kann mittags und abends wenigstens bei der Familie sein in den Mahlzeiten. Und wir sehen uns regelmäßig zu diesen Zeiten als Familie. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, Kontakt zu pflegen mit der Familie, sodass die Beeinflussung der Kinder gewährleistet werden kann, so wie Gott das will. Aber ich bin nicht dafür, wenn man sagt, dass die Bibel lehre, der Dienst käme vor Familie. Nein, ich halte das für eine völlig unbiblische Behauptung. Die biblische Behauptung nach 1. Timotheus 3 und Apostelgeschichte 20 ist, Dienst in der Familie und Dienst in der Gemeinde müssen so vermengt werden, dass sie beide getan werden können. Das bedeutet natürlich ein gutes Arbeiten, sodass man die Prioritäten richtig einhalten kann und die Zeiteinteilung richtig machen kann. Ich war neulich, im vergangenen Herbst, in der Wohnung von einem gestorbenen Evangelisten in den USA. Billy Sunday ist ein Evangelist, der den meisten von euch nicht bekannt ist, aber manche der Lieder von seinem Gesangsleiter Iris Sankey sind in der deutschen Sprache zu finden. Ich weiß momentan von keinem dieser Lieder namentlich, aber ich weiß, dass ich sie gesehen habe, hier in deutscher Sprache übersetzt. Billy Sunday predigte vor Millionen. Und es wird von ihm gesagt, dass als er Leute aufgerufen hat, nach vorne zu kommen, mehr als 1,5 Millionen Leute nach vorne kamen in seinen Evangelisationen. Ein wirksamer Evangelist. Er ging meistens hin zu einer Stadt. Sie haben ein großes Haus errichtet, so eine Riesenscheune, Platz für ca. 6.000 Menschen, so ein Tabernacle hieß es, und aus Holz hochgezogen schnell, und das den Dach über den Kopf hatten. Und da hat er verkündigt, manchmal 6, manchmal 10 Wochen lang in einer Stadt. Und es war in der Zeit, wo er gegen Alkohol gepredigt hatte. Er hat so stark das Evangelium verkündigt, dass nachdem er die Städte verließ, alle Kneipen dicht gemacht hatten, mangels Kundschaft. Es kam niemand mehr, die Leute kamen zum Glauben an Christus. Und ich denke, es ist ein gesegneter Mann Gottes. Etwa 1500 Leute haben bekannt gegeben, dass sie in den vollzeitlichen Übersee-Missionsdienst gegangen sind, weil sie den Glauben an Jesus Christus erfahren haben durch seinen Dienst. Und sein eigener Sohn glaubte nicht an Jesus Christus. Für mich war das eine tiefe Ermahnung. Eine große Ermahnung, als ich da in seiner Wohnung stand, seine Wohnung, wo er und seine Frau gewohnt haben, zum Schluss seines Dienstes, ist an dem Ort, wo wir hinziehen. Und Freunde von uns mieten die Wohnung oben und sie haben uns dann die Führung gemacht durch die Memorabilia von ihm, also all die Anerkennungen, die er hatte von Staatsleuten und Präsidenten und was weiß ich, er war weltbekannt zu seiner Zeit. Und sein eigener Sohn glaubte nicht an Jesus Christus. Ich nehme das persönlich als große Mahnung für mich. Nicht, dass ich anderen verkündige und meine Familie nicht mitgewinne, dass auf Kosten meiner Familie mein Dienst geschehe. Das ist nicht gemeint in dem Auftrag Jesu, sondern es ist sowohl als auch. Sowohl die Familie als auch in der Gemeinde und eine harmonische, von Gott gewollte Vermengung dieser beiden Dienste. Und was wir gehört haben diese Tage, dass unsere Kinder mit reingenommen werden in den Dienst, halte ich für äußerst, äußerst wichtig. Noch etwas hier ist vielleicht wichtig zu bemerken. Nicht jede Familie ist gleich. Und was wir ertragen können, können eventuell andere nicht ertragen. Wir haben eine Sekretärin und ich habe ihr gesagt, als sie kam, ich habe gesagt, ich arbeite 60, manchmal 70 Stunden in der Woche. Ich bin manchmal um 10 oder 11 noch im Büro, je nachdem. Und ich habe gesagt, bitte denk nicht, dass ich erwarte, dass du genauso viele Stunden im Büro sitzt wie ich. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und was eine Familie kann, an Dienstausstrahlung und Dienstkraft hergeben und so weiter, kann eventuell eine andere Familie nicht, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer. So soll man sich hüten davor, zu sagen, eine Familie setzt nur den einzigen Maßstab für alle. Suche vor Gott die harmonische Vermengung zwischen Familie und Dienst für dich und eure Familie oder für dein Ledigsein und deinen Dienst in der Gemeinde und Auftrag an dem großen Missionsauftrag Jesu. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, der Herr will uns gebrauchen an einer verloren gehenden Welt. Und gerade wir in einer gesunden Familie haben etwas zu geben, was die Welt dringend braucht. Wenn wir sie nicht geben, wird die Welt sie wahrscheinlich nicht bekommen, weil sie durch uns hören werden, was es bedeutet, Christ zu sein und was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu führen. So kann ich euch nicht genügend ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen unter seiner Herrschaft und euren ganzen Eifer da reinzusetzen, eure Familienleben, euer ganzes Wesen persönlich einzusetzen in den Dienst an eine verloren gehende Welt. Ich bitte euch, setzt euer Leben um Christi willen ein. Setzt eure Familie um Christi willen ein. Dienet dem Herrn, dienet ihm mit Freuden. Und betet, dass der Herr euch die Weisheit gibt, das wunderbare Gleichgewicht zu finden zwischen Dienst und Familienleben und wie die beiden auch harmonisch miteinander gewoben werden können zu einer Harmonie, die Gott gefällt. Christus will uns gebrauchen. Und er will gerade dich gebrauchen, dass Ströme des himmlischen Segens auf diese Welt herabfallen durch dich und durch mich in unserem Dienst. Ich bitte, dass wir eine Gebetsgemeinschaft zum Schluss haben. Und dass wir das noch einmal machen an den Tischen, dass wir uns zusammenrücken an den Tischen und miteinander beten. Dann vielleicht, während wir ein Schlusslied singen, könntest du die Umschläge austeilen für die Leute, die gern diese Unterlagen haben wollen. Wenn du eine Markstück hineinwerfen kannst, fein, wenn nicht, das ist auch okay. Aber ich wäre dankbar, dass du wenigstens die Anschrift auf den Umschlag bringst, und dann brauche ich nicht extra dasselbe zu machen. Dankeschön. Wir gehen dann ins Gebet an den Tischen. Jetzt gemeinsam.